Warum Gemeinde? Diese Frage beschäftigt uns jetzt seit einigen Wochen. Und auch heute soll es um dieses Thema gehen. Warum Gemeinde? In einer Zeit der Unsicherheit, der Verwirrung, neuer Lebenssituation hilft es uns, das Warum zu verstehen, um Stabilität zu bekommen. Darum stellen wir diese Frage, weil wir als Gemeindeleitung den Eindruck haben, dass durch die Erlebnisse der letzten Jahre vieles so anders geworden ist, dass wir uns noch einmal neu vergegenwärtigen müssen, warum Gemeinde? Warum machen wir das Ganze? Warum treffen wir uns eigentlich Sonntag für Sonntag hier? Es gäbe ja echt andere Dinge, die man machen könnte. Also warum? Und wir haben in den ersten Predigten gehört, dass wir als Gemeinde dem Lob der Herrlichkeit dienen. Also Gemeinde wird in Gottes Plan für die Menschheit eingewoben. Und dort, wo sie sich ihm hingibt und ihn regieren lässt, entsteht ein Vorgeschmack auf die himmlische Herrlichkeit, die uns die Bibel beschreibt. Das sind Botschaften, die so groß sind, dass sie manchmal durch Wiederholung die Herrlichkeit und die Größe so verlieren. Darum wiederholen wir es, bringen es neu ins Gedächtnis, um deutlich zu machen, wie genial es ist, dass unser Leben in einen Plan eingewoben ist, der größer ist als wir selbst. Wir in einer Tradition stehen, die Jahrtausende zurückgeht. Und wir auf ein Erbe blicken, das nicht durch den Tod beendet ist. Dann haben wir gesehen, dass Gemeinde das Werk Gottes ist. Also Gott erschafft Gemeinde. Es ist kein menschliches, soziales Produkt, sondern es ist eine Schöpfung Gottes. Etwas, wo Gott eingegriffen hat und etwas Neues hat entstehen lassen. Die eben durch gute Werke in diese Welt hineinwirkt. Und dann letzte Woche, weil Gott in seiner Gemeinde wohnt. Und durch Jesus schafft Gott eine Gemeinschaft voller unterschiedlicher Menschen, die mit ihm verbunden sind und seine Gegenwart in diese Welt tragen. Oft ist uns gar nicht bewusst, wie groß diese Botschaft ist, dass Gott in seiner Gemeinde wohnt. Ist euch bewusst, dass im Islam in der Ewigkeit Allah nicht gegenwärtig ist bei den Gläubigen? Selbst in der Ewigkeit ist Gott so weit weg von dem Menschen, dass er nicht die Ewigkeit verbringt. Der Gott der Bibel sagt aber, ich bin Immanuel, ich bin Gott mit euch, ich wohne in eurer Mitte. Genauso wie er jetzt gegenwärtig ist und nicht nur ein Interesse, sondern eine Sehnsucht danach hat, zu uns zu sprechen und uns zu berühren. Und heute sprechen wir über ein Thema, was nur eine Seite der Medaille ist. Denn in den vergangenen Predigten haben wir immer wieder Spannungsfelder aufgezeigt. Gottes Werk und menschlicher Beitrag. Wie passt das denn zusammen? Wie sind wir denn eine geistliche Gemeinschaft und eine soziale Gemeinschaft? Das sind wir ja auch. Und heute geht es um den Leib in Bewegung. Und nächste Woche, weil dieses Thema so groß ist, haben wir gesagt, wir müssen es splitten. Heute geht es um den Leib in Bewegung, also Gemeinde, die in Bewegung ist. Und nächste Woche geht es um Gemeinde als Ruheort. Wir haben bewusst diese Spannung auf zwei Predigten verteilt und Matthias wird uns das Thema Ruheort nächste Woche wiedergeben. Und ich bin heute dran mit Bewegung. Und ich hoffe, ihr seid euch, habt euch ein bisschen auf Bewegung eingestellt. Weil es eine sehr herausfordernde, spannende Passage ist, in die wir uns heute begeben. Und wir schauen dafür in die Geschichte der Apostel. Apostelgeschichte 1, also die Eröffnung. Und wir steigen bei Vers 6 ein bis Vers 11. Und ich lade euch ein, mitzulesen, wenn ihr eine Bibel habt. Lest in eurer Übersetzung gerne nach. Dann könnt ihr vielleicht auch Markierungen machen oder Fragen. Und ich zeige die Basisbibel an. Jesus ist auferstanden und trifft sich immer wieder mit seinen Jüngern. So endet das Lukas-Evangelium. Und wir steigen hier im Grunde in diese Zeit an, wie Jesus, der Auferstandene, mit seinen Jüngern zusammen ist in Bethanien. Und ein Gespräch überliefert uns Lukas hier. Und er überliefert, wie die Jünger ihn fragten, also sie versammelten. Es waren hier nicht nur die 12, sondern wahrscheinlich der erweiterte Kreis. Die Frauen waren dabei und so weiter. Und die Versammelten fragten ihn: Herr, stellst du dann das Reich für Israel wieder her? Ist es jetzt soweit? Das ist eine Verheißung, auf die sich die Juden über Jahrhunderte gefreut haben. Ist es jetzt soweit, dass wir Macht bekommen? Dass wir endlich wieder jemand sind. Das Imperium Judas wird wieder auferstehen mit dem Messias an der Spitze. Ist es jetzt soweit? Und Jesus macht den Jüngern sehr deutlich und antwortet ihnen: Ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Er verneint nicht, aber er macht deutlich: Das, was ihr euch wünscht, ist noch nicht dran. Und die Frage, wann das kommt, ist für euch auch nicht wichtig. Denn es ist etwas anderes wichtiger. Und das ist etwas, was mich beim ersten Lesen damals so erschrocken hat. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen. Da gab es jeden Sonntag mindestens einen Prediger, der über die Endzeit gesprochen hat und Zeichen der Endzeit benannt hat. Und immer wieder gesagt hat: Oh, bald ist es soweit. Und dann fingen manchmal sogar Rechnungen an und so weiter. Und ich saß da und als ich das las, habe ich gedacht, Jesus scheint auf diese Rechnung irgendwie nicht viel Wert zu legen. Denn seinen Jüngern sagt er: Aber. Und aber ist immer so ein Signalwort. Wenn ein Aber kommt, wird deutlich hier das andere: Aber. Jetzt Achtung, Jünger. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und nach diesen Worten wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, sodass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Die Apostel starrten wie gebannt zum Himmel, während er verschwand. Also das muss ein Bild sein. Lukas findet hier nicht wirklich Worte, um das zu beschreiben. Jesus wird irgendwie emporgehoben und verschwindet vor ihren Augen. Also etwas Übernatürliches passiert. Und sie schauen in den Himmel. Und diese Passage finde ich super. Und siehe doch, da standen zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Die sagten, ihr Männer aus Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Ihr habt doch eben einen Auftrag. Warum guckt ihr denn da jetzt hoch? Jesus ist weg. Dieser Jesus wurde aus eurer Mitte in den Himmel aufgehoben. Er wird auf diese Weise wiederkommen, wie er vor euren Augen zum Himmel weggegangen ist. Warum Gemeinde? Weil wir die Mission Jesu fortsetzen. Diese These ist wichtig und diese Antwort ist wichtig und wird nur deutlich, wenn man versteht, wie das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte zusammenhängen. Was Jesus hier macht, ist die Eröffnung für die Apostelgeschichte. In dem, was Jesus hier sagt, finden wir die Struktur der Apostelgeschichte wieder. Das werde ich gleich nochmal deutlich machen. Aber das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte hängen zusammen. Es ist schade, dass das Johannes-Evangelium dazwischen ist. Ich würde euch mal empfehlen, das Lukas-Evangelium und direkt im Anschluss die Apostelgeschichte durchzulesen. Denn die Apostelgeschichte ist in eine Zeit hinein entstanden, in der die Christen nach anfänglichen Missionserfolgen und Ausbreitung bis nach Rom starke Verfolgung erlebt haben. Und dann plötzlich anfingen, den Sinn des Ganzen zu hinterfragen. Und die fragten: Warum Gemeinde? Warum machen wir das? Also eine ähnliche Situation wie wir, nur dass sie wirklich schlimmes Leid erfahren mussten. Leute sind aus Rom geflohen, weil Christen als menschliche Kerzen und Fackeln in den Straßen verbrannt wurden. Also eine Verfolgung, die brutal, hart und tödlich war. Und die Frage war: Warum Gemeinde? Und Lukas, der Paulus in seinem Hausarrest besucht hat, hat wahrscheinlich von ihm viele Informationen bekommen. Und miteinander haben sie dann dieses zweite Werk geschrieben. Und der Fokus des zweiten Werkes, den sehen wir hier. Im ersten Evangelium macht Lukas am Anfang dem Autor an den er, für den er im Grunde dieses Buch schreibt. Deutlich, wofür das Lukas-Evangelium ist. Um eben über das Leben und die Mission und das Wirken Jesu zu berichten. Lest euch mal das vor. Oft beginnt das Lukas-Evangelium für die Christen mit, es begab sich aber zu einer Zeit. Das ist aber nicht der Anfang des Lukas-Evangeliums. Die Widmung, die am Anfang steht, macht deutlich, wofür. Um das Leben von Jesus zu beschreiben, seine Mission zu beschreiben. Und in der Apostelgeschichte ist auch diese Beschreibung drin, nämlich um die Geschichte der Apostel, wie wir sie nennen, zu schreiben. Eigentlich heißt dieses Buch aber nicht die Apostelgeschichte, sondern die Taten der Apostel. Die Engländer haben es deutlich besser übersetzt in ihren Übersetzungen. The Acts of the Apostles heißt es. Also die Taten der Apostel, um eben diese Gemeinde daran zu erinnern, was Gott schon alles gemacht hat und was Gottes Plan mit Gemeinde ist. Und Jesus sagt seinen Jüngern in Lukas 24, und allen Völkern muss in meinem Auftrag verkündet werden, ändert euer Leben, Gott will euch eure Schuld vergeben. Fangt in Jerusalem an, ihr seid Zeugen für alles, was geschehen ist. Und seht doch, ich werde den Geist zu euch senden, den mein Vater versprochen hat. Das hört sich doch fast genauso an wie das, was in der Apostelgeschichte steht. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und hier sehen wir, wie Lukas 24, Apostelgeschichte 1, nicht nur ähnlich klingen, sondern sie bilden die Brücke zueinander. Jesus macht deutlich, die Geschichte geht weiter. Mein Reich hört nicht auf. Meine Mission hat nicht aufgehört in dem Moment, als ich in den Himmel aufgenommen werde, sondern meine Mission geht weiter. Durch euch. Durch die Taten meiner Apostel. Apostel bedeutet wortwörtlich die Gesandten. Und der Begriff kommt aus dem Römischen. Und es gab im Römischen Reich Apostolos. Das waren keine Frommen. Und der Begriff die Apostel ist auch in der Apostelgeschichte verändert er sich. Denn am Anfang waren immer nur die 12 gemeint. Nachher werden aber Paulus, Barnabas und andere auch Apostel genannt. Also Leute, die gesandt sind, um etwas zu bringen. Und im Römischen Reich waren Apostel diejenigen, die die Ankunft des Kaisers vorbereiteten. Also wenn die in ein Gebiet kamen, wenn die jetzt nach Exertal kamen, dann stellten die das Pax Romanum auf, also ein Riesenzeichen, und sagten, hier ist jetzt kaiserliches Gebiet. Hier herrscht jetzt der Kaiser. Das waren die Apostel. Sie brachten im Grunde dieses Reich Roms an einen anderen Ort. Und das beschreiben uns die Apostel, wie im Grunde in Jerusalem das Reich gebaut wird. Apostelgeschichte 1 bis Apostelgeschichte 7. Und es endet mit einer Verfolgung. Und dann Apostelgeschichte 8 bis 12. Judäa, Samarien. Und dann ab Apostelgeschichte 13 bis zum Ende, bis an das Ende der Welt. Diese Gliederung ist angelegt in diesem Schlüsselvers. Und wenn wir die Apostelgeschichte verstehen wollen, müssen wir immer wieder diesen Vers im Hinterkopf haben. Es ist nicht nur eine Geschichte, nicht nur ein Bericht, sondern es ist eine Ermutigung, dass Jesu Mission nicht aufgehört hat, sondern durch seine Jünger, durch die, die mit ihm verbunden sind, weitergeführt werden. Es ist eine Orientierung, eine Ermutigung, in Zeiten der Krisen nicht den Glauben zu verlieren, sondern zu sehen, dass Gemeinde in den Plan Gottes eingewoben ist. Menschen, die in Verfolgung sind in Nordkorea, brauchen diese Botschaft. Das Reich Gottes geht weiter bis an das Ende der Welt. Denn Jesu Mission war begrenzt auf ein kleines Gebiet, so groß wie Hessen. Das war der Wirkungsradius von Jesus ganzem Leben. Hessen. Hessen ist nicht wirklich groß. Ich liebe Hessen, ich komme aus Hessen, aber es ist nicht wirklich groß. Aber durch seine Jünger, müsst ihr euch vorstellen, versammeln sich heute, ist sein Reich in Sydney, Pyongyang, Wuhan, Tokio, Kapstadt, Lima, Washington, Kurgan, Tübet. Kennt ihr noch nicht mal, ne? Kleiner Ort in Tadschikistan, da gibt's eine Gemeinde. Dort ist das Reich Gottes. In Eversbach, in Bösingfeld, Asmissen, Rinteln. Überall, wo seine Kinder sind, wird seine Mission fortgesetzt. Im Wohnzimmer, wo Jesus nicht hätte hinkommen können, physisch, kommt er durch seine Kinder hinein. Seine Mission wird fortgesetzt. Und Jesus beschreibt seine Mission auf eine wunderschöne Art und Weise. Als er darüber spricht, wenn ihr euch fragt, aber was ist denn diese Mission? Jesus sagt über seine Mission: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Und das ist mein Auftrag. Den Armen soll ich die gute Nachricht bringen. Den Gefangenen soll ich ankündigen, dass sie frei werden. Und den Blinden, dass sie sehen werden. Den Unterdrückten soll ich die Freiheit bringen. Und ich soll verkündigen, jetzt beginnt das Jahr, in dem der Herr Gnade schenkt. Und diese Mission setzen wir fort. Wir verkündigen den Armen, ihr werdet nicht immer arm bleiben. Es wird eine Zeit geben, wo ihr reich werdet, wenn ihr zu Christus gehört. Die Leute, die gefangen sind, den verkündigen wir, es gibt Freiheit, selbst hinter Gittern. Es gibt eine Geschichte über eines der schlimmsten Gefängnisse in den USA, wo ein Wärter hingekommen ist, ein frommer Mann. Die Gewaltrate war enorm hoch. Es starben jede Woche viele Menschen durch Gewalt in diesem Gefängnis. Und seine Mama, die einen Gebetskreis leitete, sagte, vielleicht hat dich Gott hier hingestellt, um etwas Gutes zu bringen, den Gefangenen Freiheit zu bringen. Und er fing an, Bibelkreise zu machen, unter Schwerverbrechern, Mördern, Vergewaltigern, Bandenmitgliedern, Drogenhändlern. Und es kamen Leute zum Glauben. Dieses Gefängnis hat mittlerweile über 100 Pastoren in die ganze USA hineingeschickt. Leute, die lebenslang niemals aus dem Gefängnis rauskommen, aber als Pastoren sich bewusst in andere Gefängnisse haben verlegen lassen, weil sie sagten, die Leute brauchen Freiheit, auch wenn sie eingesperrt sind. Das ist eine Geschichte, die weit weg ist. Aber ich möchte euch eine Geschichte näher bringen, die von jemandem erlebt wurde, der uns ganz nahe ist. Und dafür bitte ich dich mal nach vorne. Ihr kennt diesen jungen Mann etwas besser als ich und ich habe ein schönes Foto von dir mitgebracht und deinem Bus.
Ja, auch guten Morgen von mir. Samstag vor 14 Tagen bekam ich einen Anruf, ob ich es möglich machen kann, ein paar Tage frei zu machen, um Flüchtlinge aus der Ukraine abzuholen. Und zwar, ja, das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, an dem Samstag, wo es genau hinging. Es wurde gesagt, wir sollen nach Krakau fahren und dann Richtung Grenze. Mir war eigentlich klar, Krakau liegt eigentlich näher an Deutschland als an eine andere Grenze. Das lief über ein Busnetzwerk. Ein Bremer Freund hat mich angerufen, der für einen Heidelberger Busunternehmer mitfährt. Für den bin ich schon einige Male Bus gefahren. Immer spannende Geschichten. Und auf jeden Fall, dieser Heidelberger ist angefragt worden von einem Ukrainer mit seiner Freundin, einfach Freunde aus der Ukraine abzuholen, die in Polen mittlerweile jetzt angekommen sind. Keine Christen, die haben schon ihre eigenen Eltern rausgeholt aus der Ukraine, die zuerst gar nicht wollten, aber als das Nachbarhaus hochgegangen ist, waren auch die Eltern bereit, ihr Heimatland zu verlassen. Und dieses Pärchen, Dennis nenne ich ihn mal, sein Vorname, hat also alle Register gezogen, um Freunde aus der Ukraine rauszuholen. Der hat dann den Heidelberger Busunternehmer gefunden. Das lief über viele Spenden. Der Bus wurde gespendet aus Hannover. Der Bus kostete nichts, nur der Diesel. Und wir sollten ein bisschen was kriegen. Auf jeden Fall hat er uns dann dort nach Chelm geschickt. Das ist kurz vor der ukrainischen Grenze. Wir sollten da morgens um 8 Uhr ankommen, waren wir auch. Und die verantwortliche Dame, die das organisieren sollte, sollte vor Ort sein, war aber nicht. Die hat die ganze Nacht vorher nicht geschlafen, die war körperlich einfach am Ende. Die kamen dann um 11:30 und mittlerweile haben wir das anders organisiert, dass der Bus voll wurde mit Leuten, die da eigentlich mitfahren sollten nach Deutschland. Ihr seht hier so die ersten Eindrücke, die waren einfach erleichtert, aber die Menschen waren körperlich am Ende und einfach emotional am Ende. Der Bus war voll mit Menschen, die eigentlich ihre eigenen Geschichten hatten. Wir konnten uns kaum verständigen, es sprachen 2, 3 Leute Englisch, mit denen konnten wir uns etwas unterhalten. Und so ging das Ganze zustande. Das war die Turnhalle in Chelm, wo die Menschen untergebracht waren, provisorisch. Aber diese Turnhalle hat eigentlich mehr Privatsphäre gehabt für die Menschen dort, als dann die Ankunft in Deutschland. Es waren von Chelm bis Heidelberg, wo wir die hingebracht haben, 1400 Kilometer, 16 Stunden waren wir unterwegs, inklusive Pausen. Und es sollte eigentlich alles organisiert sein. Wir sollten die in eine Kaserne bringen, der US-Armee, die eine Kaserne mal war. Platz für 10.000 Menschen. Und in dieser Kaserne waren vorher Syrer. Und die Verantwortlichen dort haben uns erzählt, eigentlich war diese Kaserne noch nicht angekommen, um Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Sie sagten, die ist ja ziemlich zerrockt gewesen, also ziemlich zerrupft und ziemlich zerstört, wie mir viele andere auch berichtet haben. Also die letzte Flüchtlingskatastrophe hat viele Schäden verursacht. Die Security war nicht darauf eingestellt und so haben dann die Menschen dort in Heidelberg die erste Nacht auf Stühlen verbracht, bis der PCR-Test in Deutschland abgeschlossen war. Und dann in der zweiten Nacht teilten sich dann 15 Personen 3 Zimmer. Das hatte mich auch sehr erschüttert. Man sah viele Kinder in der Turnhalle in Chelm, die einfach irgendwo in einer Ecke waren und warteten, wie es weitergeht. Abgestellt, aber die hatten Ruhe. Keine Bomben um sie herum. Und das haben viele berichtet, die im Bus waren. Diese ständige Angst, es könnte gleich jederzeit unser Haus treffen, was ja auch einige wirklich dort erlebt haben. Und dieses Elend der Menschen zu sehen, das war schon einfach, ja, schmerzhaft, sehr schmerzhaft für uns als Unbeteiligte. Und wir durften so ein kleines Räderwerk sein, um das zu helfen, da zu helfen, die Menschen dort rauszubringen. Die Verantwortlichen dort in Polen, für die können wir ganz besonders denken, das waren alles freiwillige Helfer, inklusive Feuerwehr, Polizei, die das versuchen, auf die Beine zu stellen, Lebensmittel zu organisieren, um die Ankömmlinge da irgendwie zu unterstützen und rauszubringen und weiter zu vermitteln. Dann haben wir dann anschließend, nachdem wir die Menschen dort in Heidelberg abgeliefert haben und wir ein bisschen schlafen durften, sind wir nach Nidda gefahren, im Hessenland. Da gibt es eine Missionsgesellschaft, Nehemia. Die sind auch angefragt worden, die haben den gleichen Bus gechartert und sind dann weitergefahren nach Posen. Und das lief christlich organisiert, mit einem Hintergrund. Die Menschen wurden dort so wunderbar betreut und versorgt. Und dann anschließend von der Gemeinde, von der Mission, mit der politischen Gemeinde auch Familien aufgeteilt und in dem Heim aufgeteilt. Man hat so einen riesen Unterschied gesehen zwischen staatlich organisierter Hilfe und privater und gemeindlicher. Und unser Wunsch war einfach, den Menschen einfach auch während der Fahrt sicher zu transportieren. Das waren schon Grenzwerte, wenn man so 16 Stunden mal wieder Bus fährt mit Unterbrechung. Denkt an die Busfahrer, die unterwegs sind. Es sind jetzt auch wieder Busse unterwegs. Ich hätte wieder fahren können, aber mein Chef sah das ein bisschen anders. Ich kriege immer noch keinen frei in der Woche. Ich muss gestern noch ein bisschen an Stunden nachholen. Also es ist schon grenzwertig für uns, die wir unterwegs sind, aber ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und es sagte uns ein Verantwortlicher, die jetzt rauskamen, die konnten ja rauskommen. Was ist mit denen, die noch eingeschlossen sind in den Städten, die gerne raus möchten? Also es gibt da solch ein großes Elend und ihr seht die Bilder selber. Es entspricht also der Wahrheit und was uns viele erzählt haben, dass manche Russen oder Russischstämmige in Deutschland eher Putin unterstützen, als das andere kritisch sehen. Es hat uns schockiert zu erleben, was Menschen berichtet haben, wie ja die Russen dort auch einmarschiert sind in der Ukraine. Das ist ein kleiner Einblick. Mich hat es sehr bewegt und sehr betroffen gemacht. Und ich komme mal immer noch nicht ganz mit klar von dem, was im Nachbarland bei uns passiert und was für ein Elend auch gerade in Polen herrscht, diese Menschen aufzunehmen. Und betet für die Verantwortlichen. Ich kriegte die Tage eine Mail von meinem Chef aus Rinteln in Rinteln. Ein Pastor, der hat 65 Flüchtlinge bekommen und er braucht Menschen, die Russisch oder Ukrainisch sprechen, um die Menschen einfach zuzuhören und Unterstützung zu geben. Also es gibt so viel zu tun an allen Ecken. Und alle, die Russisch können, sind echt gefragt jetzt. Ganz besonders den Menschen einfach ein Stück Heimat wiederzugeben und aufzuermutigen. Danke.
Ich danke dir vielmals. Dankeschön. Wir wollen der Aufforderung direkt nachkommen und jetzt schon mal für die Verantwortlichen, aber auch für die Leute beten, die jetzt vielleicht auch gerade auf der Flucht sind. Vater, wenn wir über dieses Elend sprechen, dann kriegen diese Worte, die du durch deinen Sohn gesagt hast, plötzlich ein Gesicht und werden greifbar. Dass Menschen gerade alles verloren haben, weil ihre Häuser zerstört sind oder ihr Land in diesem Krieg gefangen ist. Wir bitten dich, Herr, um dein Erbarmen und dein Eingreifen. Wir bitten dich um deine Leitung für die verantwortlichen Politiker, dass es zu Frieden kommt. Wir bitten dich, Herr, für die Verantwortlichen, die die Unterbringung von Flüchtlingen organisieren, dass du ihnen Kraft gibst, aber auch Menschen an die Seite stellst, die ihnen helfen und helfen, die Last zu tragen. Bewege du uns als Gemeinde, Herr, immer wieder zu sehen, wo du uns hinrufst. Wir bitten dich, Herr, für die Menschen, die alles verloren haben, um deinen Trost und deine Kraft. Wir bitten dich, Herr, dass du uns begleitest und segnest. Und dass du die Menschen und uns zum Segen setzt für diese Menschen. Und segne du, Herr, die Busfahrer, die unterwegs sind, die Kraft und Versorgung von dir brauchen. Wir erbitten das, Jesus, in deinem Namen. Amen. Warum Gemeinde? Weil wir seine Mission fortsetzen. Sei es als Busfahrer, als Pastor oder als Gemeindemitglied in den unterschiedlichsten Bereichen, in denen du tätig bist. Jesus möchte durch dich als Teil der Gemeinschaft seine Mission fortsetzen. Dort, wo du bist, mit dem, was du hast. Er will dich gebrauchen. Er will durch dich seine Mission fortsetzen. Vielleicht fragst du dich, aber wie? Wie schaffe ich das? Wie kriege ich das hin? Dann gibt es eine gute Nachricht. Wir schaffen es nicht aus uns, sondern aus einer Kraft, die in uns lebt. Durch Jesus, durch seine Auferstehungskraft. Denn das ist etwas, was immer wieder auftaucht und was wir uns vergegenwärtigen müssen. Wenn Jesus eine Mission gibt, dann sorgt er dafür, dass wir sie umsetzen können. Wenn ich mit meinen Jungs im Garten irgendwas mache, dann gebe ich ihnen keine Motorsäge. A, weil ich schon fast nicht weiß, wie man die bedient. Ich krieg die an, aber ich habe noch nie damit gearbeitet. Aber einem Joshua oder einem Janis eine Motorsäge in die Hand zu geben, ihr merkt, keine gute Idee. Genauso wenig wird Jesus uns eine Mission geben, mit der wir nicht umgehen können. Und so finden wir in allen Missionsbefehlen immer Zusagen seiner Gegenwart. Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann kommt der Missionsbefehl. Aber die, die mir nachfolgen, werden auf Schlangen treten und von dem Gift nicht sterben. Und. Darum geht und macht zu Jüngern. Und in Apostelgeschichte 1, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Und das Wort für Kraft, was hier steht, ist Dynamis. Also Dynamit. Das ist so eine Power, die alles Mögliche zerreißt. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, ihr Christen, wenn ihr wüsstet, welche Kraft ihr in den Händen haltet, die im Evangelium ist, dann würdet ihr anders leben. Das sagte jemand, der nichts mit Christus zu tun hatte, aber der die Bibel studierte, der wusste, was Jesus da den Leuten gebracht hat. Und er sagte, Leute, wenn ihr wüsstet, welche Kraft da drin steckt, dann würdet ihr anders leben. Die Zusage seiner Kraft ist aber nur ein Teil. Denn dann sagt Jesus, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das ist eine Identitätsaussage, Die Leute, mit denen ich oft spreche, die sagen, ja, ich muss Zeuge sein. Also sie nehmen das als Auftrag. Jesus sagt, nee, wenn ihr die Kraft empfangt, werdet ihr Zeugen sein. Das ist eine Identitätsaussage. Nicht ein, oh, du musst jetzt Zeuge werden. Also etwas, was ich aus mir herauspresse. Nein, in dem Moment, in dem mir die Kraft Gottes begegnet, in dem ich sie erlebe, werde ich Zeuge. Und die Kraft, über die Paulus hier, über die Lukas hier spricht, ist die Auferstehungskraft. Es ist die Kraft, die die Jünger erlebt haben, als Jesus von den Toten auferstanden ist. Da ist eine Maria, die Jesus aus der Prostitution befreit hat, Dämonen aus ihr ausgetrieben hat, die mit ihm unterwegs war, die als erstes diesen auferstandenen Jesus sieht und plötzlich ihre Hoffnung neu belebt wird. Neues Leben ist möglich. Da ist ein Petrus, der Jesus verleugnet hat und ihm neu begegnet. Er lebt. Mein Versagen ist nicht das Ende. Da ist ein Johannes, der Jesus am Kreuz hat sterben sehen. Neue Hoffnung, Kraft ist da, weil dieser Jesus vor ihm steht. Jeder Jünger, jede Jüngerin ist dieser Auferstehungskraft schon einmal begegnet, auch du. Sonst wärst du kein Christ. Der Moment, in dem dich plötzlich diese Predigt gepackt hatte, als ob die Predigt nur für dich geschrieben wurde. Glaub mir, also ich schreibe nicht Predigten für Einzelpersonen. Der Heilige Geist nimmt diese Predigt und spricht sie in unser Herz. Und dann merkst du plötzlich, boah, das ist für mich. Das Bibelwort, als du das gelesen hast und Gott dich plötzlich anspricht, das ist Auferstehungskraft. Der Moment, als du deiner Schuld dir bewusst wurdest und merktest, boah, ich kann nicht bestehen vor diesem Gott. Und dann dieser Gott dich anspricht und sagt, hey, mein Sohn ist für dich gestorben, damit du leben kannst. Das ist Auferstehungskraft. Wir nennen es vielleicht nicht so, aber das ist das, was Menschen zu Christen macht, wenn wir darauf antworten. Jeder von euch hat diese Kraft schon einmal erlebt. Vielleicht auch in anderen Zusammenhängen und es ist dir nicht bewusst geworden, dass es Jesu Kraft war. Vielleicht, als du in Trauer und in Schmerz warst und sein Friede plötzlich über dein Herz kam. Die Situation hat sich nicht verändert, aber dein Herz ist still geworden, weil da eine Gegenwart da war, die größer war als dein Denken. Ein Friede, der höher ist als alle Vernunft. Ich habe noch eine Person, die Gottes Wirken auf besondere Art erlebt hat und seine Kraft erfahren hat. Vivian erzählt uns kurz über das, was sie erfahren hat.
Guten Morgen auch von mir. Ja, also ich mach's ganz kurz. Am 3. Advent 2019 hat mich Gott von meinem Rheuma geheilt, nach 20 Jahren. Halleluja, preis den Herrn. Und letztes Jahr, als ich noch mit Sophie schwanger war, da war es ja so, dass ich 6 Tage im Krankenhaus lag. In diesen 6 Tagen war ich 3-mal im Kreißsaal. Und als ich das 3. Mal im Kreißsaal lag, war ich nur am Weinen, hab mit Gott geredet. Und ich sah aus dem Augenwinkel nur noch so eine große Hand auf mich zukommen. Ich lag nicht mehr auf Matratze, sondern wirklich in Gottes Hand. Und da wusste ich, Gott trägt mich durch diese Schwangerschaft. Nach 6 Tagen Krankenhaus wurde ich entlassen. Die Ärzte sagten, jo, Ende April kommt ja dann ihr Kind. Und ich wusste, nein, Gott macht es möglich. Sie blieb bis einen Tag vor IT drinne. Preis den Herrn, sie ist gesund. Sie lacht jeden Tag mehr. Ich bin Gott so unendlich dankbar. Auch vielen, vielen Dank für eure Gebetsunterstützung, auch als Gemeinde, wirklich vielen, vielen Dank dafür. Und dann habe ich noch eine Sache, liegt schon länger zurück. Als Teenie habe ich ganz, ganz stark unter Magersucht gelitten. Und meine Mama hat mir vor ein paar Monaten erzählt, dass ihr als Gemeinde für mich gebetet habt. Und das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Das habe ich jetzt erst vor kurzem erfahren. Und ich möchte euch von ganzem Herzen dafür danken, dass ihr damals für mich gebetet habt, weil ich bin bis heute nicht einmal rückfällig geworden. Und dafür bin ich Gott unendlich dankbar. Ich fing plötzlich alleine an zu essen. Das war unglaublich. Ich saß in meinem Zimmer, wollte mir einen Film angucken und da dachte ich mir so, ja, jetzt ein Eis. Und ich kam vorher auf diesen Gedanken nie. Ich habe ein Jahr so gut wie nichts gegessen, vielleicht einen Joghurt am Tag und das war's. Und ich möchte dafür einfach, ja, danke sagen, auch wirklich danke an Gott.
Danke schön. Danke für deinen Mut. Wenn ihr die Vorgespräche mitbekommen hättet, wüsstet ihr, welche Überwindung das für Vivian war und dass es nicht darum geht, sich hier in den Mittelpunkt zu stellen, sondern das, was Gott gemacht hat. Denn Gott hat besonders in ihr Leben eingegriffen. Aber vielleicht denkst du dir, warte mal, diese Erfahrung hatte ich nicht. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, wirst du andere Erfahrungen der Kraft haben. Nicht immer in Siegen, nicht immer in großem Triumph. Vielleicht sind es Erfahrungen im Zweifel, wo plötzlich eine Gewissheit kommt. In Krankheit, wo du plötzlich gehalten wirst. Im Umgang mit Tod. Mich hat es immer noch sehr bewegt, auch in der Vorbereitung, als ich darüber nachgedacht habe, wie meine Gespräche mit Ursel Krohn waren. Die Gespräche, die voll geprägt waren von ihrem Bewusstsein, dass es bald zu Ende geht, aber einem tiefen Frieden, dass sie getragen ist und eine Perspektive hat. Und sie sagte mir, Johann, ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe, aber ich spüre so einen Frieden, ich spüre so eine innerliche Kraft. Das ist nicht von mir, das ist etwas, was Gott gemacht hat. Die Kraft, die durch Jesus in uns wirkt, macht unsere Geschichte einzigartig. Macht deine Geschichte einzigartig. Vielleicht hast du Jesu Kraft im Halten, im Umgang mit Krankheit, mit Tod, mit deinen Zweifeln erlebt. Oder auch so besondere Wunder, wie Vivian sie erlebt hat. Deine Geschichte mit dieser Kraft ist ein Zeugnis für diese Welt, was sie hören muss. Und ich möchte dich ermutigen, dass du deine Geschichte nicht kleinredest, nicht sagst, ach, ich bin ja nur fromm aufgewachsen. Nein, du bist ein Zeuge der Auferstehungskraft Gottes. Gott will durch dich seine Mission fortsetzen. Er will deine Lebensgeschichte gebrauchen, um dadurch Menschen von seiner Realität zu zeugen, zu bezeugen. Zeugen machen nicht das Ereignis selbst. Zeugen erleben ein Ereignis. Und wenn ihr etwas Tolles erlebt habt, ihr kennt bestimmt Thermomix-Besitzer, oder? Ihr lacht schon. Thermomix-Besitzer erlebt man immer daran, dass sie erzählen, wie tolle Rezepte sie ausprobiert haben in ihrem Thermomix. Wir haben auch einen Thermomix, also insofern. Wir Christen haben erlebt, wie ein Mensch von den Toten auferstanden ist und er heute noch wirkt. Diese Welt hat es so nötig, dass wir als Gemeinde in Bewegung kommen und unsere Geschichte mit ihm erleben. Vielleicht beginnt es damit, dass du ganz neu eingestehst, Jesus, ich möchte wieder mehr mit dir erleben. Ich möchte mich mehr auf dich einlassen. Denn ein Zeuge, der seine Geschichte nicht erzählt, wird nicht das, was er eigentlich ist. Ein Licht, das unter dem Scheffel ist, das leuchtet nicht. Vielleicht wird es Zeit, dass du anfängst, deine Geschichte zu erzählen. Muss nicht hier im Gottesdienst sein. Vielleicht ist es einem Nachbarn, einem Arbeitskollegen, deinem Kind, zu erzählen, wie du Gott erlebt hast, ganz persönlich. Wie er dir durch durchwachte Nächte geholfen hat, Sorgen, Nöte, dass er mit dir ist. Ich wünsche dir Mut und ich wünsche dir viele Erfahrungen mit der Kraft Gottes, dass sie dich ermutigen, weiterzugehen und diese Mission fortzusetzen, zu der Jesus dich beruft. Nicht aus einem Zwang heraus, sondern weil du so sehr gepackt bist von dieser Liebe, dass du nicht anders kannst. Warum Gemeinde? Weil wir Zeugen seiner Auferstehungskraft geworden sind. Darum Gemeinde. Amen.